und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, und schon ist die Vierschanzentournee wieder vorbei und wir müssen sagen, es war eine sehr, sehr spannende und ereignisreiche Vierschanzentournee, die hinter uns liegt.
Allerdings.
Das war, wir wissen gar nicht, wo wir genau anfangen sollen, weil es einfach so viel zu besprechen gibt. Egal, ob es um die Österreicher geht, um die Deutschen. Ich glaube, wir besprechen einfach mal so von Nation zu Nation, wie das Ganze so war. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Deutschen an. Was war los?
Ja, das ist eine gute Frage. Was war da los? Ja. Irgendwie würde man sich wünschen, da eine Antwort drauf zu bekommen, auf diese Frage. So richtig hat noch keiner eine gegeben. Ich nehme mal an, es liegt daran, dass vielleicht auch einfach noch keiner eine Antwort hat.
Ja.
Ja, was soll man sagen? Es hat ja jeder mitbekommen, es ist wieder auseinandergebröselt. Ohne erkennbare Gründe irgendwie. Also es scheint einfach sich so durchzuziehen, dass wir es nicht schaffen, eine gute Form einfach mal als so eine Selbstverständlichkeit herzunehmen, wie man es beispielsweise in Österreich sieht oder auch von anderen, ja, Stichwort Vorfang, Stichwort Deschwanden, und das dann einfach mal mitzunehmen.
Ich
weiß nicht, woran das jedes Mal liegt, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Also es hat sich ja letztendlich schon in Engelberg abgezeichnet, muss man ja sagen. Die Generalprobe hat ja schon nicht so gut funktioniert von der Seite von, also von Pios Seite. Da war aber die Info, dass er halt krank war, dass er geschwächelt hat dadurch und es dann dadurch halt nicht so wirklich geklappt hat. Okay. Aber es ist ja so weitergegangen letztendlich. Ja. Trotz der, ja, dieses Mal sehr, sehr kurzen Pause nach den Feiertagen. Aber trotzdem ist es ja dann, es war eine Pause, also hat man gedacht, dass er sich ein bisschen regeneriert hat. Hat er sich, denke ich, auch. Aber es ist ja nicht wieder besser geworden, dass er wirklich mithalten konnte letztendlich. Sondern direkt am Anfang sind die Österreicher schon, sage ich jetzt mal, meilenweit davongeflogen. Ja. Mit einer, wie du es schon sagst, Selbstverständlichkeit, die er nicht aufzeigen konnte.
Ja, und ich meine, am Ende ist er Sechster geworden. Das ist ja kein schlechtes Ergebnis. Ne? Man muss das ja immer alles in Relation betrachten. Aber er war natürlich am Anfang der Saison oder ja bis vor Engelberg im Grunde genommen einer der absoluten Top-Favoriten auf diesen Titel. Und er hat ja auch nicht verlernt, wie man Ski springt. So. Natürlich auch ein Stück weit die anderen, also auch Wellinger, auch Geiger und so weiter. Aber an Pius Paschke, glaube ich, hängen wir es jetzt deswegen mal auf, weil er nun mal in dieser herausragenden Position war, in der er eben vorher war. Engelberg, ja, das ist halt aber auch eine andere Schanze. Also das kann man ja nicht 1:1 umlegen, dann auf die Vierschanzentournee. Ich weiß nicht, ich finde immer, es fehlt so ein bisschen auch mal so ein Push, so eine Energie, die du auch mal spürst von Seiten der Athleten. Andi Wellinger hat die noch am ehesten, ja, dass man da mal sieht, da kommt was, da ist eine Bissigkeit vorhanden. Ich persönlich finde, das mag jetzt eine subjektive Meinung sein, aber ich finde halt auch von Stefan Horngacher, wo ich denke, jetzt mach doch, da kommt irgendwie nichts so.
Ja.
Und so ist es dann irgendwie auch, also weiß ich nicht, so ein bisschen zerflossen.
Ja, es werden halt immer wieder, sage ich mal, ja, nicht Ausreden gefunden, aber es wird halt alles so ein bisschen relativiert. Zum Beispiel auch die Aussage, die Stefan Horngacher getroffen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr leider genau, in welchem Ort es war, aber wo er gesagt hat, als er gefragt wurde, ob er sich die Springen oder die Sprünge der Österreicher angeguckt hat. Nee, da habe ich nicht hingeguckt. Okay. Okay. Wäre mal schön, wenn du hinguckst, weil dann könnte man sich vielleicht noch ein bisschen was abschneiden. Also es sind halt so diese Entschuldigungen finden. Und ja, wir sind ja trotzdem die Jäger und so weiter. Ja, aber es war eigentlich schon sehr, sehr schnell abzusehen, dass wir nicht mehr wirklich die Jäger sind oder dass keiner von den Deutschen so wirklich der Jäger ist. Weil ja auch schon in Garmisch-Partenkirchen war das erste dass Pius nur über die Lucky Loser in den zweiten Durchgang gekommen ist. Er war gegen Tate Franz, der, wo wir auch nachher nochmal über die Amerikaner müssen wir sowieso nochmal sprechen, der absolut abgerissen hat und Achter wurde nach dem ersten Durchgang, sein Duellpartner war und dann ist Pius nur über die Lucky Loser in den zweiten Durchgang gekommen. Gott sei Dank gibt es die Lucky Loser. Und auch in Bischofshofen ist es ja wieder passiert. Da ist er wieder nur über die Lucky Loser letztendlich reingekommen. Aber gut, da hatte er auch Kranerüth als Konkurrenten. Hat zwar jetzt auch nicht die überragende Form, aber ja, kann man jetzt noch so ein bisschen verschmerzen. Aber auch da, er ist nur über die Lucky Loser reingekommen. Hättest du das uns oder hätte man uns das am Anfang der Saison gesagt, hätten wir drüber gelacht, hätten wir gesagt, ja bitte, also der springt doch den Leuten alle davon. Also wieso sollte der über die Lucky Loser nur in den zweiten Durchgang kommen? Zweimal.
Ja, das ist es im Grunde genommen auch, ne? Und dass man daran halt auch irgendwie so ein, das muss einem doch zu denken geben. Also dem Athleten als solchem, das wird sicherlich auch der Fall sein, auch wenn man das vielleicht dann in der Öffentlichkeit ein bisschen anders darstellt, aber es muss einem doch auch insgesamt im Team, im DSV, keine Ahnung, mal ein bisschen zu denken geben, wie das sein kann, dass man sich so abkapselt, sagt, nee, ich will gar nicht wissen, was die anderen alle so treiben. Natürlich ist das ein Stück weit auch gesund, aber so ein bisschen mal nach links und rechts zu gucken, schadet jetzt auch nicht. Ich nehme mal an, dass Material technisch alles tipptopp ist. Also da wird es keine Nachteile geben, die wir haben. Wir werden das beste Material haben, so wie die anderen guten Nationen, Österreich, Norwegen, was weiß ich auch. Die Jungs können das alle. Das haben sie bewiesen, mehrfach und auch in dieser Saison schon. Also was ist denn der Aspekt, der fehlt? Ist das, ich weiß nicht, wir haben uns ja zwischendurch auch immer mal ausgetauscht und was so eine Theorie war, die ich jetzt einfach mal in den Raum gestellt habe, war einfach, ob man diesen jungen Österreichern allen voran vielleicht auch wirklich über die Jahre, in denen sie groß geworden sind als Athleten, so ein Selbstbewusstsein ins Hirn reingerammt hat, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, ob der Sprung jetzt vielleicht nicht funktioniert. Und selbst wenn der Sprung mal nicht funktioniert, weil das kann ja immer vorkommen, im nächsten Moment aber schon analysieren, das war der Fehler, kein Problem, das ist so, wie ich als nächstes reagiere. Weil, was soll denn sonst der Unterschied sein?
Es gibt sonst eigentlich keinen Unterschied. Ich denke wirklich, dass es wirklich um Selbstbewusstsein in den Sprüngen geht und das Selbstbewusstsein im Auftreten der Athleten letztendlich. Und das merkst du ja auch sehr. Also du musst ja noch nicht mal Interviews dir anschauen von den Deutschen oder von den Österreichern. Du siehst es ja schon im Zusammenspiel der Athleten, wenn sie zum Beispiel sich im Raum warten, bis sie drankommen. Da wird sich abgeklatscht bei den Österreichern. Die haben irgendwie eine ganz andere, hatte zumindest ich das Gefühl als Außenstehende, ein ganz anderes Teamgefüge, als die Deutschen das Teamgefüge hatten. Die haben zwar immer in Interviews gesagt, ja, wir machen das zusammen und Pius muss das nicht alleine machen und so weiter. Das glaube ich denen auch, definitiv. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das Teamgefüge der Österreicher einfach aufrichtiger war. Nicht nur für die Kameras, sondern einfach, ich glaube, das hat einfach gepasst die ganze Zeit über. Und das macht halt, denke ich, viel aus, wenn du eine richtig gute Stimmung hast und dich gegenseitig so ein bisschen pushen kannst auch. Ich glaube, Trofenik ist auch jemand, der so ein bisschen dann Hörl auch gepusht hat. Der Hörl ist eher so ein ruhiger Typ. Und ich glaube, die konnten sich halt gegenseitig so ein bisschen kitzeln, sag ich mal.
Ja, das sicherlich. Also da kommt einfach ein ganz anderer Vibe irgendwie rüber. Der da aus dem österreichischen Team kommt. Und was mir eben auch auffällt, ist, dass, wie soll ich das jetzt formulieren? Also die Österreicher arbeiten, um irgendwann mal was zu erreichen, um was einzusacken. So, sie haben sich da hingearbeitet und jetzt wollen sie den Adler haben. Und ich habe so das Gefühl, vielleicht liegt es auch nur an der Kommunikation, die da ein bisschen anders rüberkommt. Aber ich habe das Gefühl, den Deutschen geht es immer nur darum zu arbeiten. Immer nur, es muss besser werden, besser werden, besser werden. Jeder Sprung ist immer eine Arbeit. Und das ist ja im Grunde auch richtig. Aber irgendwann muss auch mal der Moment kommen, an dem man auch mal jetzt den Erfolg mal packt und auch mal nicht immer nur sucht, sondern auch mal findet und festhält den guten Sprung oder das, was auch immer man da sucht die ganze Zeit. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Sie sagen immer, ja, im nächsten, dann probier es nochmal anders. Ja, aber irgendwann muss man auch mal aufhören zu probieren, sondern mal machen, umsetzen und dann auch mal einheimsen.
Das stimmt. Also,
ja.
Man kann das vor allem halt an Carl Geiger ganz klar festmachen. Carl Geiger ist halt wirklich ein Wettkampfspringer, was wirklich toll ist, aber er arbeitet so, so viel daran, dass der Sprung im Wettbewerb passt. Er muss so viel aufholen, das hat er ja schon sehr, sehr oft gesagt, er muss so viel aufholen von den Probesprüngen bis zum Wettkampfsprung, muss er so viel arbeiten und so viel anpassen. Und stell dir das mal vor, das machst du innerhalb von 10 Tagen bei einer Vierschanzentournee. Musst immer wieder von vorne anfangen, musst immer wieder anpassen. Du gehst zur nächsten Schanze, die ist wieder nicht selbstverständlich. Du fängst immer wieder von vorne an zu arbeiten. Und das macht Karl ja nicht nur jetzt seit diesem Jahr hier. Das macht er schon sehr, sehr lange, dass es auch nicht mehr so selbstverständlich ist, dass er arbeiten muss. Und das macht ja auch müde. Das macht ja auch, wie soll man da irgendwie da auf den grünen Zweig kommen letztendlich? Das stelle ich mir sehr, 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 sehr anstrengend vor. Und irgendwann ist die Kraft dann halt auch, oder das Selbstverständliche dann halt auch gar nicht mehr da. Und dann musst du immer wieder arbeiten, arbeiten und arbeiten. Und ja, dann kommen halt Ausflüchte wie zum Beispiel Innsbruck, wo Karl noch nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen ist und auch nicht über die Lucky Loser in den zweiten Durchgang gekommen ist. Dann fällt so ein Wettbewerb komplett weg, obwohl er nach Oberstdorf und Garmisch gar nicht so schlecht dagestanden hat. Und das ist einfach, das tut mir so leid auch.
Das ist halt auch dieses, ich stelle es mir auch so vor, also wenn ich jetzt mal überlege, dass ich so an meine Arbeit herangehen würde, jeden Tag aufs Neue, du bist ja vollkommen verunsichert irgendwann mal. Sondern ich muss doch, selbst wenn sich die Bedingungen ändern, und nicht jeder, natürlich ist nicht jede Chance gleich, nicht jeder Tag ist gleich, die Bedingungen sind anders, pipapo, das ist ja auch alles klar. Aber es wird ja auch nicht jeden Tag das Rad neu erfunden, sondern irgendwann muss man noch sehen, okay, das und das sind die Bedingungen. Das mache ich jetzt, weil da weiß ich, das funktioniert. Und da fange ich nicht an, schon wieder drüber nachzudenken, oh, muss ich jetzt vielleicht weiter hier oder weiter da oder weiter in die Hocke oder weiter hoch oder Arsch weiter links oder rechts oder mach doch jetzt einfach mal das, was du kannst, wo alle wissen, dass du es kannst. Das habt ihr jetzt wochenlang gemacht. Warum immer bei der Vierschanzentournee? Es ist einfach nicht zu fassen.
Nee, ist es auch nicht. Als ob ein Fluch da drauf liegen würde. Ja. Wieso immer direkt zur Vierschanzentournee? Und dann ist immer irgendein Ort mit dabei und es ist meistens Innsbruck, die Deutschen total rausschmeißt. Muss man einfach sagen. Und das ist einfach, ich find's einfach sehr, sehr schade und ich hoffe nicht, dass wir noch jetzt jahrelang so mitmachen müssen, dass wir nie einen deutschen Sieg bekommen. Also man hat ja jetzt wirklich ich hatte wirklich große, große Hoffnung, dass er wirklich mit vorne springen kann, der Pius. Und jetzt stehen wir wieder hier.
Jetzt stehen wir wieder hier und können nur mit großen Augen bewundern, was die Österreicher da vollbracht haben.
Ja.
Ja, ich meine, es wäre so, selbst wenn er so gesprungen wäre, wie er am Anfang der Saison gesprungen ist, wäre immer noch die Frage gewesen, ob er hätte mithalten können mit den Österreichern, weil die einfach ein ganz anderes Level haben. Das ist, aber das ist ein anderer Punkt. Ja, also das haben andere eben auch geschafft, gerade ein Deschwanden oder ein Vorfang und so weiter, haben das auch hingekriegt. Ich meine, Pius ist nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, er hat sehr, sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Aber es fehlt halt immer das letzte bisschen aus. In dem Jahr war er es, in anderen Jahren sind es andere. Irgendwie, weiß ich nicht, kommt da nichts. Aber gut, ich weiß nicht, da bist du eher die Expertin. Wenn das jetzt ein Fußballturnier gewesen wäre, wäre doch auch schon wieder eine Diskussion entbrannt. Wie geht's weiter?
Auf jeden Fall. Also vor allem bei meiner Mannschaft. Also als Schalke-Fan wäre schon der 5. Trainer da gewesen. Und die Trainerdiskussion wäre definitiv schon lange entfacht worden. Das wundert mich auch, dass es da noch so ruhig ist. Ich weiß auch nicht, ob man den Trainer in Frage stellen soll. Dafür sind wir zu weit weg von dem Ganzen. Wir wissen nicht, wie es intern aussieht. Aber jetzt wir als Außenstehende denken uns halt, was kann man ändern, um es anzupassen. Es ist ja nicht nur so, dass es auch die nächste Verschanzentournee noch mal geben wird in einem Jahr, sondern es ist ja jetzt sogar in der Saison kommt noch ein ganz, ganz großes Highlight, die nordische Ski-WM. Wie geht es damit weiter? Es muss ja auch nicht, natürlich wird man im Skispringen niemals innerhalb der Saison unbedingt den Trainer wechseln. Aber man sollte halt wirklich perspektivisch gucken, wie stellen wir uns weiter auf? Was macht noch weiterhin Sinn? Ich hoffe, dass es halt doch mal diskutiert wird und doch auch mal nochmal analysiert wird.
Ja, vielleicht einfach auch ein bisschen nochmal einen Input von außen dazu holen. Vielleicht mal irgendjemanden, der nochmal so ein bisschen mehr Feuer in die Sache reinbringt, nochmal was verändert in der Gruppendynamik oder sowas. Weil sie sind ja schon auf einem sehr, sehr guten Level, aber so die letzten ein, zwei Schritte, da vielleicht doch nochmal ein bisschen was dran schrauben für alle Beteiligten. Ich weiß, ja, wir werden sehen, was passiert. Nur ist es halt so gewesen, wie gesagt, Platz 6 insgesamt ist nicht das schlechteste Ergebnis. Auch Andreas Wellinger hat sich mit Platz 11 noch ganz gut gehalten.
Ja.
Karl Geiger als 17. Naja, gut, okay, dem ist natürlich Innsbruck ganz schön in die Parade gefahren. Ja. Wen haben wir noch? 22, Philipp Raimund, der zum Ende hin Innsbruck und Bischofshofen zweimal 15. geworden. Da lief es dann schon besser, aber der Auftakt war halt einfach nicht gut.
Nee, leider nicht. Ja, und dann kommt das raus.
Ja.
Ja, Felix Hoffmann, der ist 42. geworden, war ja dann ab Garmisch mit dabei. Dann durfte auch Innsbruck und Bischofshofen mit dabei sein und ist dann letztendlich 42. geworden. Titel ist 46. geworden. Und alle anderen, wie ja jetzt ein Eisenbichler oder auch ein Laie, die dann halt nur in Garmisch-Partenkirchen oder Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen dabei sein durften, ja, die sind dann halt sehr, sehr weit hinten in der Liste zu finden.
Genau. Da muss man nicht weiter dran rumbohren. Naja.
Nee.
Gucken wir mal, wer noch vorne in der Liste zu finden ist. Nämlich, erstaunlicherweise und auch echt erfreulicherweise, weil es richtig Spaß gemacht hat, zuzugucken, Johann-André Vorfang.
Ja.
Der hat sich die Butter auch nicht vom Brot nehmen lassen und ist mit Platz 4, zwar doch mit dann auch einigermaßen Abstand zu den Österreichern, aber das kann man dieses Jahr wirklich nicht als Maßstab nehmen, hat er dann eine richtig, richtig gute Tournee durchgezogen. Der erlebt auch nochmal seinen zweiten Frühling, ne?
Ja, hätte man auch nicht unbedingt gedacht, dass er der norwegische Vorzeigespringer ist. Ja. Aber umso schöner. Der hat wirklich irgendwie vor der Verschanzentournee so einen richtigen Aufschwung bekommen und hat eine absolut geile Verschanzentournee gehabt, gesprungen, wie auch immer.
Ja, mit dem ist auch in dieser Saison jedenfalls noch zu rechnen, das muss man klar sagen. Im Weiteren haben die Norweger sich, so richtig mit rumbekleckert haben sie sich auch nicht. Sündal ist 12. geworden, Östwold ist 13. geworden. Der hat in Bischofshofen nochmal richtig gut, ist ein bisschen untergegangen, weil natürlich alle Welt nur auf Österreich geguckt hat, aber Bischofshofen 6. Platz, das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir, Marius Lindwig ist irgendwie ein Schatten seiner selbst, was mit ihm, also da muss, glaube ich, nochmal ein bisschen von vorne anfangen, nochmal sein System neu zusammenzubauen. Da funktioniert leider nicht viel diese Saison bisher. Granerud, ähnliche Problematik, 18. Platz. Ich glaube, bei ihm geht es langsam ein bisschen voran, aber das wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt seine Saison werden, ne?
Nee, glaube ich auch nicht. Ich hoffe halt einfach für ihn, dass er für die Heim-WM dann nochmal ein bisschen Gas geben kann, weil, ich meine, wie oft hat man die Heim-WM, ne?
Ja,
deswegen
klar. Also da kommt ihn vielleicht noch was, aber es ist nicht so super, seine Zeit. Wer auch immer noch ein bisschen zu kämpfen hat, sind die Polen. Sie konnten jetzt Pavel, wie auch immer man ihn ausspricht, Pavel ist 8. geworden in der Gesamtwertung. Der hebt so ein bisschen die polnische Fahne nach oben noch, weil ansonsten,
absoluter Lichtblick.
Ja, muss man echt schon ein ganzes Stück zurückgucken, bis da irgendwann mal ein namhafter Pole auftaucht. David Kubacki 32. Jakob Wollny 33. Piotr Schüler 38. Snischol ist 40. geworden. Der muss einen Sprung auslassen.
Ein Stoch, der gar nicht erst dabei war bei der Vierschanzentraining, sondern eher trainieren war. Also, also Pavel, wir sind froh, dass wenigstens einer die polnische Fahne wirklich nach oben halten konnte. Und man muss auch wirklich sagen, wow, also 8. Platz, das ist ein absolutes Highlight für die Polen.
Ja. Ja, auch für ihn persönlich ist das natürlich ein absolutes Highlight. Ich bin gespannt, wie die Diskussionen in Polen weitergehen werden, weil die haben einen anderen Blickpunkt zum Thema Skispringen, als das vielleicht in Deutschland so ist, wo das nicht so beleuchtet wird. Aber die Polen, die gucken schon sehr genau, was die Skispringer machen. Und wenn das so weitergeht, glaube ich, wird sich Thomas Thunbichler rechtfertigen müssen, nehme ich an.
Ja, glaube ich auch. Also so kann es ja definitiv nicht weitergehen. Was machen die denn, wenn es jetzt so Teamspringen wirklich kommt? Gerade auch wieder nordische Ski-WM. Die müssen ja irgendwie mithalten können. Das können sie halt aktuell eher nicht. Deswegen also mit einem dann zu springen, der gut ist und die anderen drei nicht so gut, damit gewinnt man keine Medaillen. Und da, ich glaube, da die Medaillen sind sowieso in Polen sehr, sehr weit weg. Aber es ist ja nicht der Anspruch.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal so zurückblickt, die letzten Vierschanzenturniergewinner aus den letzten 10 Jahren, da waren immerhin einen ganzen Haufen, also es waren jetzt nicht, es waren zwei halt, ne, Kubacki und Stoch, aber die haben einige Sieger eingeheimst. Also die Fußstapfen, die sie sich selbst gemacht haben, sind sehr groß und da wollen sie natürlich auch wieder hin.
Ja, auf jeden Fall. Aber Pavel kann sich definitiv das auf die Fahne schreiben. Er hat die polnische Fahne hochgehalten, hat ja sogar in Oberstdorf gegen Karl das Duell gewonnen. Hat Karl dann in die Lucky Loser geschmissen. Also, hallo, das ist wirklich, ist wirklich toll, muss man einfach sagen.
Ja, wer auch so ein bisschen seine Nation nochmal ein bisschen verteidigt, ist natürlich Ante Laniszek, der 10. geworden ist insgesamt, weil auch da ist es eigentlich eine ähnliche Situation. Man muss ganz schön ein Stück nach hinten gucken, bis der nächste Slowene kommt. Dom Prioc ist 21. geworden. Dann verließen sie ihn auch fast schon wieder, weil 25. Platz für Timi Seitz ist einfach auch nicht das, wo die hinwollen und wo sie hingehören. Ja, Sieger Jela Laurokos, ich muss mich mal angewöhnen, dass ich das mal richtig ausspreche, das ist auch unter ferner Liefen aktuell.
Ja, ich glaube, die haben ziemliche Probleme mit der Materialumstellung. Sowohl mit den Skiern hatten sie ja schon, hieß es ja schon in der letzten Saison, dass sie ziemliche Probleme haben, weil der Hersteller, den sie immer hatten, dann nicht mehr, ich glaube, irgendwie entweder insolvent gegangen ist oder keine Skisprungski mehr hergestellt hat. Und ich denke auch, dass das mit den Anzügen bei denen halt sehr, sehr viel ausmacht und die sich zuerst mal umstellen müssen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Anze, also heute haben wir es mit den Namen echt.
Ja, heute haben wir es echt. Ist auch schon spät heute.
Freut mich, dass er in Garmisch Vierter geworden ist. Das war ein Riesending. Leider ist er dann halt nochmal, 10. ist er ja dann in Innsbruck geworden und 18. in Bischofshofen. Ich glaube, die Tendenz geht wirklich hoch und ich würde auch, also ich hätte auch eher ihn als den Vorreiter im slowenischen Team gesehen, muss ich sagen.
Ja, wundersamerweise ist es für die Frauen halt überhaupt nicht so ein großes Problem. Ne? Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Also die slowenischen Frauen haben nicht so viele Probleme.
Ja,
so kann das manchmal gehen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das vorangeht und spätestens beim Skifliegen, dann haben wir die Slowenen wieder ganz vorne mit auf dem Zettel stehen. Weil da ist dann auch wurscht, was für ein Ski da am Fuß klebt und was für einen Anzug man anhat. Wenn es Skifliegen ist, ist Slowenien vorne.
Definitiv.
Genau. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den einen, den ich mit für ziemlich zum Schluss aufgehoben habe, weil es einfach so toll war zuzugucken, den nehmen wir uns jetzt auch vor die Brust. Und zwar natürlich Gregor Tischwanden.
Ja.
Was bitte macht dieser Junge hier gerade? Es ist ja ein Traum zuzuschauen. Ich hatte ja ein klein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht in Bischofshofen sich den Adler schnappt.
Das wäre geil gewesen. Oh, ja. Das wäre so cool. Das wäre, oh mein Gott. Er war halt auch einfach, also er ist ja schon die ganze Saison super gut, aber mit was für einer Selbstverständlichkeit er diese Verschanzentournee gesprungen ist. Wow. Also leider immer noch kein Sieg in der Tasche, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Er hat alleine in Garmisch 2. Platz, Podest, Wahnsinn. Der schlechteste Platz, in Anführungszeichen, der schlechteste, war Platz 11 für ihn in Bischofshofen. Oh. Sonst war er immer in der Top 10 und ziemlich weit vorne in der Top 10. Platz 6, Platz 2, Platz 4 und dann Platz 11. Wow. Und ich finde einfach, ich finde sein Flugstil so cool. Er springt ja irgendwie mit der einen Hand, die so ein bisschen abgewinkelt ist und so weiter. Aber es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Er springt wie sonst irgendwas. Und es ist mega cool, ihm zuzugucken.
Er ist ja auch so ein Riesenkerl. Und dann ist das halt wirklich wie so ein Riesensegel, der da ist. Das ist schon toll. Und es ist ihm auch absolut zu wünschen. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, irgendwie, vielleicht ist es auch Zufall, dass sich das so versetzt entwickelt. Wer im Sommer gut war, ist zwar nicht im darauffolgenden Winter gut, aber so im übernächsten Winter plötzlich. Das müssen wir mal im Auge behalten, ob das tatsächlich. Ja. Also Stichwort Schofenik, Stichwort Deschwanden. Zu Krawski würde ich da auch ein bisschen mit reinzählen in diese Regelmäßigkeit. Also vielleicht haben wir da ein, weiß ich nicht, irgendwas. Also womöglich ist es wirklich so.
Ja, es könnte ja gut sein. Pavel war doch jetzt im Sommercompris, jetzt diesen Sommercompris gut, aber vielleicht ist er dann in der nächsten Saison ganz vorne mit dabei.
Ja, genau. Wenn man das so weiterziehen würde, müsste das so sein.
Wahnsinn. Ja, das wäre cool. Ne?
Ja.
Ja.
Also total, es ist wirklich gut.
Total toll. Also gerade auch nach Simon Amann, der ja einfach richtig, richtig viel abgeräumt hat für die Schweizer. Es ist einfach wieder toll, jemanden zu haben, der, wo man weiß, okay, Simon Amann, der ja irgendwann auch vielleicht mal, denke ich, aufhört, dass man da dann doch nochmal jemand hat, der einfach für die Schweiz nochmal die Fahne hochhält.
Ja, super.
Toll und bitte weiter so. Also wir machen gerne noch mehr Fanclubs auf und der Schwanden-Fanclub ist definitiv auch bei uns noch ganz oben auf der Liste, weil wir feiern ihn definitiv.
Ja, absolut cool. Richtig, richtig schön.
Ja.
Ja, und wie du schon gesagt hast, die Amerikaner spielen auch plötzlich ziemlich vorne mit, beziehungsweise im Person Tate France vor allen Dingen, der 4-Center geworden ist, und das scheint sich so ein bisschen zu verfestigen, dass die Amis sich jetzt festbeißen, so im mittleren Sektor.
Also diese Kooperation mit den Norwegern, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht.
Ja.
Also das muss man ja wirklich ganz klar sehen, seit die beiden Nationen diese Kooperation eingegangen sind, geht es für die Amerikaner so, so weit nach vorne. Also wer hätte das denn gedacht, dass jemand wie Tate France auf einmal 14. bei der Verschanzentournee wird. Sorry, aber die Amerikaner waren immer ganz, ganz hinten zu finden im Tableau. Oder meistens haben sie den zweiten Durchgang nicht erreicht und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, bei Pius hat Tate France einfach mal Pius Paschke in Garmisch-Partenkirchen in die Lucky Loser geschickt. Hat gegen ihn das Duell gewonnen. Wow.
Kann er sich an die Wand schreiben, dieses Ergebnis, weil das ist ja wirklich ähnlich auch Kevin Bickner, der ist zwar nur in Anführungsstrichen 28. geworden, aber der war in Garmisch nicht dabei, aber hat in den anderen Wettkämpfen 22., 22. und 14., das ist auch nicht so schlecht.
Nee, das stimmt. Das ist echt, also die haben wirklich damit, glaube ich, einen Jackpot gezogen. Und man kann echt nur hoffen, dass andere Nationen da nachziehen. Weil ich glaube, dass man wirklich schwächere Nationen mit solchen Zusammenschlüssen letztendlich viel mehr stärken kann und viel mehr nach vorne bringen kann. Und ich hoffe sehr, dass das zum Beispiel Österreich oder Deutschland auch einfach machen und irgendeine Nation wirklich komplett unter ihre Scheffel nehmen und sich darum kümmern, mit die Infrastruktur denen zur Verfügung zu stellen und so weiter, sodass sie dann halt auch davon profitieren können, von der guten und tollen Infrastruktur, die diese Vorzeigenationen einfach haben. Würde ich mir wirklich echt wünschen.
Absolut. Das muss, also ich denke, das wird auch so weitergehen, weil man sieht ja, dass das super funktioniert.
Ja.
Bei dem, was wir gerade besprochen haben, fängt mir so ein bisschen Mackenzie Boy Klaus an. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Wo ist der denn eigentlich? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ne?
Das stimmt, ja. Der ist, glaube ich, der war gar nicht mit dabei. Casey Larsen.
Nee, der, also dabei war er auf jeden Fall nicht. Er war aber doch auch letztes Jahr, glaube ich. Ich sehe gerade einen Eintrag auf X. In denen er darüber schreibt, dass er gerne wieder in Wettkämpfen teilnehmen möchte, aber es ein bisschen schwierig ist wegen den Regeländerungen. Für die kleineren Teams ein bisschen schwierig. Also vielleicht kann sich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche im Hintergrund Gespräche, ob irgendjemand sich den Kanadiern auch annehmen kann. Österreich, hallo, grüße euch.
Hallo.
um da noch mal ein bisschen was reinzuschieben, weil eigentlich, also wir brauchen Mackenzie schon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also
den will ich schon wieder
sehen. Der gehört dazu. Ja. Der gehört in den Skisprungzirkus mit dazu, definitiv.
Auf jeden Fall.
Also vielleicht gibt es ja irgendeine andere große Nation, die sich zur Verfügung stellt. Oder die Kanadier werden sich einfach den Amerikanern anschließen und dann bei den Norwegern mitmachen oder so. Mal schauen.
Irgendjemand wird sie wohl aufnehmen können.
Ja, auf jeden Fall.
Wir gerade beim Thema sind, Österreich.
Österreich, also ja.
Ihr habt doch Kapazitäten.
Das Beste zum Schluss. Ja, das Beste zum Schluss. Also was soll man sagen?
Ja.
Also nicht nur die drei mit Jofenik, Hörl und Kraft, die einfach abgerissen haben, sondern was ist mit dem Rest? Das ist doch verrückt. Also diese Mannschaftsstärke, die ist von einer anderen Welt. Alleine Heiberg ist Siebter geworden. Maximilian Ortner ist Neunter geworden. Wen haben wir noch? Markus Müller ist 20. geworden. Also alleine in den Top 20 sind 300 Österreicher.
Ich würde sagen, wir fangen mal hinten an, weil das macht es noch ein bisschen eindrucksvoller. Jonas Schuster, Platz 55. Clemens Aigner, Platz 47. Platz 39, Manuel Fettner. Und die drei haben aber jeweils nur zwei Springen mitgemacht. Ja. So, dann kommt Stefan Embacher auf Platz 31. Der hat insbesondere in Bischofshofen richtig gut gesprungen. Insgesamt auch sehr gut, meiner Meinung nach, dafür, dass er so jung ist und dass man ihn fast noch nie gesehen hat. 20. Markus Müller. Den hat so ein bisschen Garmisch rausgerissen, weil ansonsten 14, 11 und 17 wäre noch weiter nach vorne gegangen.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, Maximilian Ortner ist Neunter und vor allen Dingen ist er ja auch in Bischofshofen ich meine, war er Zweiter nach dem ersten Durchgang? Oder verwechsel ich ihn?
Ja, das war er.
Also man hat es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil er natürlich weil er natürlich halt da in sich da zwischen diesen ganzen großen Giganten war. Aber ja, nach dem ersten Durchgang sogar in Bischofshofen Zweiter. Also auch noch in dieser österreichischen Superlative mit dabei. Also es zeigt sich das, was wir seit Jahren sagen. Die Österreicher sind einfach nicht zu schlagen, wenn es darum geht, hervorragende Athleten an die Weltspitze zu schießen.
Das muss man ganz klar sagen. Es war natürlich letztendlich sehr, sehr spannend dann letztendlich in Bischofshofen, weil die Abstände einfach so eng waren. Es ist letztendlich für Jofenik sehr, sehr gut ausgegangen. Er hat die Vierschanzentournee gewonnen, hat er absolut verdient.
Ja.
Für Kraft hat es mir einfach leid getan, muss ich sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da einen Kraft-Fanclub habe, aber da muss ich einfach sagen, er hat mir sehr, 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 sehr leid getan. Er hat 2015 auch schon mal die Vierschanzentournee gewonnen, wollte es jetzt 10 Jahre später wieder machen. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. ich hätte es ihm sehr, sehr gegönnt. Und dass es halt durch den Wind mit dem langen Warten und so weiter dann nicht geklappt hat im zweiten Durchgang in Bischofshofen, ach, das
es war
einfach schade.
Ja, es war einfach, ja klar, natürlich, es war ungünstig, dass er da so lange warten musste und so weiter. Aber es war auch nicht das erste Mal, dass er lange warten musste.
Nee,
das ist, wenn einer das gewohnt ist, dann ist das Stefan Kraft, dann als Letzter oben zu stehen und warten zu müssen, bis er drankommt. Natürlich ist das eine super Aufregung und keine Frage. Ich finde persönlich, es gibt da durchaus andere Meinungen, wenn man sich mal so ein bisschen die Diskussion auf Social Media anguckt. Ich bin persönlich der Meinung, die Jury und auch die Boris Sedlak hat alles richtig gemacht. Warten, nicht den Anlauf verändern, einfach abwarten, bis die Bedingungen vergleichbar sind mit den anderen. Und das waren sie, weil er hatte am Ende, im Grunde genommen, wenn man so will, nicht weniger oder mehr signifikant, weniger signifikant mehr Windpunkte als die anderen. Ja, das Gate ist gleich geblieben. Andi Witthölzl hat sich natürlich auch, also hat, ich dachte dann auch, was macht Andi Witthölzl jetzt? Er kann ja nicht für den einen aus dem Team kann er nicht den Anlauf jetzt verändern, wenn das für seine anderen zwei, also was für eine merkwürdige Situation das auch für Andi Witthölzl gewesen sein muss.
Ja, ja. Also es ist sehr toll, dass es da so viele Athleten gibt, die letztendlich so hervorragend sind. Aber ich glaube, es ist auch eine echt verrückte Situation in diesem Team. Nicht nur für den Trainer, sondern auch für die Athleten einfach. Also da zu gucken, wie kann man da die Waage halten?
Ja.
Bei allem. Ne? So, oh Gott, ich mache das jetzt so, aber dann muss ich das ja bei dem auch so machen oder wie auch immer. Ich glaube, es kann auch irgendwie nach hinten losgehen. Also es ist bei den Österreichern nicht so, aber Gott sei Dank. Aber ich stelle mir das schon sehr, sehr verrückt vor.
Ja, man hat schon, finde ich, gemerkt, dass als dann der zweite Sprung von Stefan Kraft dann zu kurz war und er dann nur Dritter wurde, wie auf einmal der Einzelne, der schon unten stand, sich entscheiden musste, scheiße, freue ich mich jetzt mit Schofenig oder traue ich mit Kraft? Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Ich glaube, es waren am Ende, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Embacher und Fettner, die dann Daniel Schofenig auf den Schultern durchs Carrera getragen haben. Weil die anderen wahrscheinlich dann erstmal bei Kraft waren. Schofenig stand da und war auch erstmal, also du kannst dich ja dann auch nicht so freuen, weil wir natürlich auch mit, also ich meine, Jan Hörl, den vergessen wir komplett. Jan Hörl hätte sich, wenn er den zweiten Sprung, die Landung gestanden hätte, hätte der den Adler nach Hause mitgenommen. Ja. Ne? Das darf man auf nicht vergessen, Fall. Weil alle gucken auf Schofenig und Kraft. Nee, Jan Hörl war eigentlich, der war noch näher dran als Kraft. Also keiner wusste in dem Moment, wie er sich so wirklich verhalten soll. Und ich glaube schon, dass das für so ein Team echt eine Zerreißprobe ist.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es für Stefan Kraft halt auch generell einfach eine Zerreißprobe war. Er war halt stinksauer.
Ja.
Und wie verhältst du dich jetzt gegenüber deinem Teamkollegen, der gerade die Verschanzentournee gewonnen hat? Also, ich meine, du willst ja da auch nicht so auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, wenn es dir jetzt gerade so richtig dich das anpisst. Ne? Und da habe ich echt gedacht, boah, hoffentlich gibt es da jetzt nicht gerade einen Umschwung in diesem Team. Einfach, weil das ist eine super besondere Situation. Mhm. Also auch der, wie du sagst, der Trainer auch, Andreas Witthölzl, freut er sich jetzt mit Schofenig oder trauert er jetzt mit Stefan Kraft? Oder trauert er auch noch mit Hörl, weil Hörl nicht den Sprung so richtig gestanden hat und dadurch ziemlich viele Abzüge bekommen hat? Also irgendwie war ja Freude und Leid so dicht beieinander. Das musste ja auch mal in so einem Team dann zuerst mal irgendwie verkraften.
Irgendwo hinsortieren erstmal. Ja, super schwierig. Aber ich denke, sie sind da, also klar, in dem Moment und in den ersten 2-3 Stunden geht da noch nicht viel, aber das wird man insgesamt, das wird sich auch, denke ich, Stefan Kraft ist ein Sportsmann, der wird sich auch für Daniel Schofenig irgendwo freuen, dann wenn mal ein paar Tage vergangen sind. Es war halt so zuckersüß, wie er dann nach Innsbruck stand und du wirklich diesem gestandenen Athleten, der schon so viel gewonnen hat, der so lange dabei ist und wo man das Gefühl hat, den bringt nichts aus der Ruhe, wie er dann da stand, da mit seinen Tränchen in den Augen und sich so sehr gefreut hat, in Innsbruck gewonnen zu haben und jetzt esse ich erstmal eine Lasagne und trinke Eierlikör. Und das, okay, er soll den Adler bekommen. Auch. Also, krass, ja.
Ja, das war echt süß, weil man hat ihn halt, oder ich persönlich habe ihn halt immer in Verbindung mit Karl so auf dem Schirm, weil die waren in den, ja, in einigen Saisons immer die größten Konkurrenten und deswegen war er für mich nie so nahbar, Stefan Kraft, aber ich muss einfach sagen, dass sich das definitiv jetzt bei der Verschanzentournee ganz geändert hat. Also ich habe ein ganz anderes Bild von ihm jetzt. Also ein sehr, sehr wirklich bodenständiger, sympathischer Kerl, der auch sich nicht zu fein ist, auch mal Gefühle zu zeigen. Das finde ich wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schön.
Das war wirklich sehr, sehr goldig. Das stimmt schon. Ja, er hätte vielleicht in Garmisch ein bisschen... Ich glaube nicht, dass er es im zweiten Sprung in Bischofshofen verloren hat. Ich glaube, er hat es einfach schlicht und ergreifend in Garmisch verloren. Das war der achte Platz und achter Platz kannst du dir bei dieser Konkurrenz einfach nicht leisten. Das stimmt. Halt so. Ja.
Ja.
Wer es tatsächlich in Bischofshofen verloren hat, war, wie gesagt, Jan Hörl, weil die Sprünge waren eigentlich die besseren. Aber die Landung war halt einfach schlecht. So.
Ja, das ist es halt. Und wir wissen ja jetzt gerade seit dieser Saison, dass ja gerade der Telemark jetzt noch mehr bewertet wird, noch mehr Punkte. Ja,
genau deshalb.
Und deswegen, wenn du jetzt erst recht keinen Telemark setzt, dann bist du verloren.
Dann bist
du
raus.
Und das merkt man dieses Mal. Das merkst du dieses Mal richtig. Hat ja auch Kai Geiger in Innsbruck mitgemacht. Seine Landung verkackt. Deswegen hat er unter anderem es nicht geschafft in den zweiten Duschgang. Es ist einfach so, wenn du die Landung verkackst, hast du Pech gehabt.
Genau. Ja, das ist leider so.
Ja.
Damit muss man leben. Ja, wir haben Daniel Cefenik, einen ganz jungen Kerl, 22 Jahre. So knapp war es, glaube ich, noch nie. Irgendwie. Also es war so knapp, ey.
Das ist so verrückt. Also nach vier Springen, also nach acht Durchgängen, musst du ja schon sagen, letztendlich von Cefenik auf Hörl 1,4 Punkte und auf Stefan Kraft 4,1 Punkte. Das sind ja umgerechnet ungefähr 4,1 sind ungefähr 2 Meter. 2 Meter, die du in acht Durchgängen, das ist nix. Also da hattest du das ja vorhin schon gesagt, zu Vorfang sind es denn direkt schon 40. Ja. Punkte, also 20 Meter. Da ist ein Riesen, also es ist wirklich so, als ob die in einer anderen Welt springen und sie haben es sich einfach verdient. Das österreichische Team, man muss es einfach ganz klar anerkennen, also neidlos anerkennen, sie haben es einfach verdient, sie haben es geschafft, seit über Jahre hinweg einfach immer eine geile Mannschaft zu haben mit super tollen Athleten, mit Ausnahmetalenten. Sie haben es einfach drauf und Chapeau, herzlichen Glückwunsch, verdient.
Ja, es gibt ja natürlich jetzt auch wieder Diskussionen, die sagen, ja, die haben noch irgendwelche Geheimnisse, Material oder irgendwas. Ob das wirklich so ist oder nicht, wird man, glaube ich, sehen. Die Österreicher haben immer schon bis ins allerletzte Detail versucht, irgendwas noch rauszuholen. Ob sie jetzt wirklich den Stein der Weisen gefunden haben, kann sein, muss aber nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es, denke ich, erfahren, wenn es so sein sollte.
Und wenn es so ist, wenn alles in den Regularien ist und das wird ja alles eigentlich genau auch kontrolliert, gerade auch der Anzug wird sehr, sehr genau kontrolliert. Wenn es alles in den Regularien ist, ja, schön für euch. Dann habt ihr es euch verdient.
Ja.
Dann können es andere Nationen auch machen. Die können sich auch irgendwas austüfteln. Also Mon Aman zum Beispiel hat das auch gemacht. Hat plötzlich die Bindung revolutioniert vor einigen Jahren. Und tada, haben es manche nachgemacht. Wer kann, der kann. Und wenn es alles in den Regularien ist, ist es für mich kein Materialdoping oder ach, keine Ahnung was, sondern es ist können, wenn sie es, schön für so.
Ja, da haben sich damals die Österreicher natürlich vorneweg am meisten aufgeregt, als das mit dieser Bindung. Ja,
natürlich.
Ja. Nun denn,
so
sei es.
Ja.
Ja, was ja auch super niedlich war bei Daniel Cefenik, ganz, ganz, ganz schnell ist ja Alexandria Lutit aus Villach angedüst gekommen, um dabei zu sein, als tatsächlich ihr Freund es geschafft hat, den Adler zu gewinnen. Und ich habe es heute gelesen, wie das möglich war. Und zwar hat der Chef vom Kärntner Sportverein oder vom Kärntner Verband, auch immer. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Er hat sie direkt eingesackt, Auto hat schon gewartet und wupp, und hat sie dann diese, weiß nicht, 150 Kilometer oder wie weit das ist, dann, damit sie pünktlich dann da sein konnte. Und er hat sie erst nicht schön. Gesehen. Ist es aufgefallen? Oh. Er hat sie erst nicht gesehen und dann hat er sie gesehen.
Oh Gott, wie schön. Och, ja. Das ist echt toll.
Das war süß. Ja.
Dass sie da dabei sein konnte.
Ja. Und auch, es gibt also wirklich auch bei der, die Fizz hat auf ihrem Instagram-Account auch wirklich niedliche Bilder gepostet, wie sie beide dastehen und völlig fassungslos sind und nicht glauben können, dass das jetzt wirklich passiert ist. Also war schon wirklich sehr, sehr goldig.
Sie hatte doch auch Geburtstag, einen Tag, also am 7.1. hatte Alexandra Lutit Geburtstag und da hat die Fizz geschrieben, herzlichen Glückwunsch und ich glaube, das größte Geschenk habt ihr euch gestern gemacht. Das
ja, genau.
Das so, so schön.
Und ich glaube, sie hat sogar noch kommentiert, dass Daniel Schofenig die Latte für Geburtstagsgeschenke sehr weit nach oben gelegt hat.
Weiter geht's, nächstes Jahr genauso bitte.
Oh je, oh je, der arme Kerl. Ja. So, ja, das haben wir alles erzählt oder gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben?
Nee, ich denke, wir haben, was die Männer angeht, alles erzählt und können sagen, eine ereignisreiche Vierschanzentournee ist zu Ende gegangen und ja, bleibt in den Köpfen hängen.
Oh ja, also das werden wir so schnell nicht vergessen, das stimmt.
Nein, nein.
Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was die Frauen derweil gemacht haben. Die sind so ein bisschen... ich will nicht sagen untergegangen, aber das können sie natürlich dann auch nicht toppen. Die Toon Nights Tournee hat nämlich stattgefunden und leider ist diese Veranstaltung mit einem negativen Ereignis so ein bisschen in den Medien gewesen. Es wird, denke ich, jeder mitbekommen haben. Es ging vor allen Dingen darum, dass Selina Freitag sich berechtigterweise beklagt, ist zu viel gesagt, aber eben mal kritisch angemerkt hat, dass der Gewinner der Qualifikation bei den Herren 3000 Schweizer Franken bekommt und sie bekommt ein Duschgel und ein paar Handtücher.
Und ein Shampoo.
Und
hat
ein
jetzt Shampoo. Das Shampoo nicht.
Das Shampoo. Also mein erster Gedanke war, what the fuck? Mein zweiter Gedanke war, warum kriegt sie nicht noch einen Conditioner dazu? Naja. Ja, also wenn mir einer ein Duschgel, wirklich, Handtücher und ein Shampoo schenkt, dann kann er mir auch einen Conditioner schenken.
Naja. Und was machst du denn bitte mit 4 Handtüchern?
Die würde ich auf eBay
Also willst du damit die...
Also ganz ehrlich, die soll sie unterschreiben, soll sie auf eBay verticken. Ich würde eins vielleicht kaufen.
Ja, das wird vielleicht dann gewinnbringend auch an die Leute gehen. Nee, also
ich hätte gar keinen Platz für 4 Handtücher. Wenn mir einer 4 Handtücher schenkt, habe ich ein Problem, weil meine Handtuchschublade ist schon voll.
Und dann gewinnst du die Quali und kriegst noch 4 Handtücher mit dabei. Was machst du dann? Ist die Handtuchschublade zu voll. Das geht ja gar nicht.
Kann man wenigstens mal sehen, wie die aussehen? Sind die schön oder sind die auch noch?
Ja, ich weiß auch nicht.
Ist da auch noch sowas draufgestickt? Irgendwie?
Können wir die auch haben? Müssen wir dafür eine Quali gewinnen als Frauen oder kriegen wir die auch so? Also, aber Spaß beiseite. Einfach absolut. What the fuck? Also, da kannst du auch eigentlich nichts anderes mehr sagen, weil wir sind in. Damals, da waren wir noch in 2024, aber wir sind jetzt in 2024, 25. Da kann es nicht sein, dass das Quali-Geschenk ist. Nein, 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 wirklich nicht.
Ja. Dass das auch keiner gemerkt hat vorher, Mann, dass das doch blöd ist. Oh Gott.
Ja, Sandro Pertile hat ja gesagt, ja, es war keine Sternstunde von uns. Ja, schön, dass du das letztendlich später rausgefunden hast, nachdem ihr in die Schlagzeilen gekommen seid. Lasst euch bitte was einfallen. Es hieß ja, Signa Freitag hat gesagt, ja, man hätte vielleicht ja 500 Schweizer Franken wenigstens abdrücken können. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob man wenigstens 500 gibt oder ob man sagt, so, die Männer kriegen weniger, dafür kriegen die Frauen mehr oder teilen oder wie auch immer, aber es kann nicht sein, dass es so ein krasses Ungleichgewicht gibt, das so lächerlich ist, dass es schon, also dass man schon wieder, man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, ehrlich gesagt.
Also, ja, richtig. Und der Knaller ist ja, nachdem das passiert ist, also Garmisch ist ja bei den Frauen Station 1 und Oberstdorf Station 2, also wir müssen immer dann umdenken im Vergleich zur Vierschanzentournee. Katha Schmid hat ja dann in Oberstdorf die Quali gewonnen, die zweite.
In Garmisch.
Nee, umgekehrt.
In Oberstdorf, ja.
Genau.
Mm, ja.
Und sie hat gar nichts bekommen.
Ja, also.
Kein Shampoo, kein Geld, nichts.
Also dann muss Selina Freitag dann wohl die 4 Handtücher mit ihr teilen. Und so können sich ja auch Duschgel und Shampoo vielleicht teilen.
Genau.
Sind bestimmt, oh Gott, das ist, also wenn man sich das überlegt, dass wir, wo wir gerade, also in welchem Jahrhundert, Jahrtausend, wo auch immer wir stehen. Und das ist der Outcome beim Skispringen der Frauen. Also schämt euch wirklich in Grund und Boden, muss man einfach sagen. Und ich hoffe wirklich, dass sie daraus gelernt haben. Aber nee, sie haben nicht daraus gelernt, dann kriegen sie einfach gar nichts. Anstatt da mal zu sagen, hier, habt da mal 500 Schweizer Franken oder so, ja, also können wir gerade abdrücken, ne? Also, nee, das geht wirklich gar nicht. Und es ist sehr, sehr schade. Es ist einfach so, dass die Frauen immer noch auf ihre Verschanzentournee warten, haben jetzt eine Two-Nights-Tour bekommen. Danke an den DSV, dass sie wenigstens das machen. Und dann machen sie nicht positive Schlagzeilen, sondern negative Schlagzeilen. Also schrecklich, ja. Einfach, oder?
Ja, es hätte halt wieder mal nicht sein müssen, wenn man mal ein bisschen drüber nachgedacht hätte. Ich weiß auch, also keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat und ob das im Vorfeld groß kommuniziert wurde, sodass vielleicht auch eine Chika Yoshida, die ja das weibliche Pendant zu Sandro Pertil ist, ob die vielleicht auch mal hätte sagen können, ist nicht so ideal. Ich nehme an, alle Beteiligten haben es gut gemeint, aber es zeigt halt einfach mal wieder, wie schwierig diese ganze Situation für die Frauen ist. Und vor allen Dingen, jetzt, das Ganze ist dann durchaus auch medial hochgekocht. Also viele auch namhafte, ich sag mal, ZDF, ARD, die Stars haben das auch auf allen ihren Kanälen gepusht und berichtet. Und natürlich haben sich die Kommentare überschlagen. Hauptsächlich dahingehend, dass die meisten Frauen sagen, ist ja wohl, kann ja wohl nicht sein. Ja. Wohingegen es halt sehr viele Männer dann auch gibt, die kommentieren und sagen, ja, selber schuld, es guckt ja eh keiner zu, wo soll das Geld auch herkommen, bla bla bla. Ja.
Ja, das ist halt ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken. Also da muss man schon ein bisschen auch nochmal, also da könnte man jetzt eine Grundsatzdiskussion draus machen, aber ja. Wir sind müde,
ja, jedes Mal wieder schon, ne?
dazu immer wieder was zu sagen, weil man könnte es ja ändern. Man könnte die Bekanntheit des Frauenskispringens ja ändern.
Ja, man könnte das ändern. Ich meine, es ist ja zumindest auch mal übertragen worden. Das ist ja auch schön. Jetzt kann man ein ganz kleines bisschen vielleicht noch mal überlegen, ob am 31.12. ein Skispringen abzuhalten, um zu starten, um 16:30 Uhr, glaube ich, also 16.30 Uhr. Man kann immer so roundabout 2 Stunden ansetzen. Jetzt kann jeder mal in sich gehen und sich überlegen, ob man am 31.12. Zeit hätte, dann zu einem Skispringen sich irgendwo vor Ort hinzustellen oder ob man selber auch Pläne hat an so einem Tag und vielleicht nicht und sich vielleicht auch so mal erklären lässt, warum da nicht so viele Leute dann vor Ort sind. Vielleicht kann man das ja ein Stück nach vorne mal rutschen, dass das mal so um 14 Uhr stattfindet. Da hätten vielleicht auch mehr Leute mal Zeit, dazu zu gucken.
Ja, aber dann springen ja die Männer und die Männer, die müssen um 14 Uhr springen und um 13.30 Uhr. Aber es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, ja, dann springe ich halt um 8 oder um 9 Uhr.
Ja, aber da guckt ja wieder keiner zu. Das ist ja das Problem. Dann sollen die Männer ihre Qualifikation halt, die können ja um 16.30 Uhr die Quali springen. Also das ist ja jetzt nicht so, was ist denn wichtiger, die Qualifikation der Männer oder der Wettkampf der Frauen?
Ja, so. Aktuell also, die Qualifikation der Männer, leider Gottes. Also das ist es halt.
Ja, genau. Also das werden noch mal so ein paar, ich meine, wie gesagt, das ist schon cool, dass es überhaupt stattfindet und so weiter. Aber vielleicht kann man da noch so ein ganz klein bisschen nachjustieren, um halt auch mal diese Argumentation immer, ja, da guckt ja eh keiner hin, dass man das mal rausnimmt aus dieser Gesamtdiskussion.
Ja. Was ja wirklich positiv ist, dass sie dieses Mal ja Garmisch-Partenkirchen am 31. hatten und das war ja gleichzeitig auch der Qualitag der Männer, also dass da wenigstens halt so ein bisschen mehr los war, weil ich glaube in Oberstdorf, wenn man Oberstdorf der Männer gesehen hat, wo das Stadion mit 25.500 Menschen voll war, war natürlich bei den Frauen nicht so voll, aber schön, dass es wenigstens in Garmisch einrichten konnten, dass der Wettkampftag der Frauen auf den Qualitag der Männer gefallen ist, weil dann halt wieder mehr Leute da waren. Wünsche ich mir halt generell einfach mehr. Und ich, wie gesagt, ich muss sagen, diese Argumentation, dass die Vierschanzentournee nicht stattfinden kann, wegen allem möglichen Bliblablub, sorry, aber zieht nicht so wirklich. Die Kapazitäten werden nicht übermäßig viel sein, weil die Zuschauer bei den Frauen halt noch nicht so viel sind. Und es gibt ja auch Schnittstellen bei Männern und Frauen. Deswegen,
ja,
na, schwaches Argument.
Ein bisschen, ja. Also wir mühsam nähern wir uns hoffentlich mal dem Ideal an. Jetzt haben sie halt durch diese Diskussion da mit diesen Handtüchern nochmal einen reingekriegt, wo jetzt ja wenigstens aber auch die Einsicht herrscht, dass das jetzt nicht so toll war und man sich da, also fürs nächste Jahr wurde angekündigt, man hat sich irgendwas Neues überlegt oder will sich was Neues überlegen, ob das am Ende, also was dabei rauskommt, werden wir abwarten müssen. Ja. Grundsätzlich vielleicht erwähnen, wenn man den sportlichen Teil, Nika Priots hat gewonnen. Und ja, zwar mit 19 Punkten vor Irin Maria Quandal. Katharina Schmid ist Dritte geworden. Nochmal 40 Punkten hinter Priots. Selina Freitag ist Vierte geworden. Agnes Reisch, finde ich einigermaßen überraschend, ist auf Platz 7 gelandet. Eva Pinkelnick ist auf 8. Die ist noch nicht ganz da, wo sie hin will. Aber Lisa Eder mit 9, Jacqueline Seifertsberger auf 10, sind drei Österreicherinnen auch am Stück. Zwar nicht ganz so weit vorne wie bei den Herren, aber zumindest doch irgendwie auch auf gleicher Mannschaftsstärke. Ja, Ema Klinec ist dann die zweite Slowenin auf Platz 6. Ja, gut, dann kommt auch erstmal keine Slowenin mehr.
Dann kommt nichts mehr.
Erstmal so eine Weile. Ja,
erst,
ne,
wieder auf 28.
Genau, aber es wird mal wieder der Name Priots ist mal wieder ganz oben in den Listen zu finden. Diesmal ist es eben Nika Priots. Ja, souverän abgeräumt, ne? Zweimal gewonnen.
Ja, absolut verdient. Sie ist einfach richtig gut. Freut mich für Eri Maria Quandal, dass sie Zweite geworden ist. Auch ein richtig tolles Ergebnis. Und dann natürlich die beiden Deutschen, Schmid und Freitag auf 3 und 4. Echt, also die haben auch sehr, 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 sehr abgeräumt.
Ja, total gut. Und scheint ja auch, also lief vorher gut, scheint jetzt auch. Das ist ja inzwischen auch nochmal ein Wettkampf in Villach, der stattgefunden hat. Der läuft ja auch nicht schlecht. Also das deutsche Team, wie wir es uns ja auch erhofft hatten, mit Katharina Schmid und Selina Freitag, ist weit vorne mit dabei.
Ja, richtig toll. So soll es weitergehen. Auch da, Nordische Ski-WM steht vor der Tür. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Ereignis für Schmid und Freitag werden. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher.
Genau. Aber es wird auch super spannend werden, weil Priots, Quandal, da ist auch nicht mit zu rechnen, dass die da einbrechen werden. Ne? Die sind einfach wirklich... Das ist wirklich die Creme de la Creme des Frauenskisprings.
Ja, und Eva Pinkelnick hat dann auch Montag in Villach dann den zweiten Tag auch gewonnen. Mhm. Die ist auch auf dem aufsteigenden Ast, mit der ist auch zu rechnen. Also ich glaube, das wird nochmal so richtig ans Eingemachte gehen, dass da sehr, sehr viele sich um den ersten Platz streiten. Und genauso wollen wir es ja auch wirklich haben, dass es sehr, sehr spannend ist, dass es ereignisreich ist, dass nicht immer nur die gleiche gewinnt und ja, es macht absolut Spaß.
Ja, total. Ja. So.
Ja. Also von den starken Österreichern zu 4 Handtüchern, die man bei der Quali gewinnt, es war alles mit dabei.
Ich meine, vor dir hätten zu wenig 4 Handtücher überreicht, statt einen goldenen Nadler.
Ja, stell das mal vor.
Das wäre,
wenn das gewesen wäre.
Knaller gewesen.
Ja. Naja. Ja, also.
Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt alle erstmal ein bisschen Verschnaufpause von dieser aufregenden Vierschanzentournee verdient. Und dann sehen wir und hören wir uns dann in Kürze wieder.
Genau, macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.